ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Ariana.
Jude.
Ariana, es tut mir so leid. Ich bin total zu spät. Jetzt treffen wir uns schon in Berlin, ja, um hier eine Vor-Ort-Aufzeichnung zu machen im Studio. Ich bin aus Rügen gekommen und ich wäre total pünktlich gewesen, hätte ich nicht die Adresse falsch eingegeben. Wobei, ich habe sie gar nicht falsch eingegeben. Ich habe die Adresse von diesem Podcast-Studio in mein Navigationssystem vom Auto eingegeben.
Du wusstest nur nicht?
Ich wusste nicht, dass es diese Straße mit der Hausnummer zweimal gibt in Berlin, an völlig unterschiedlichen Stellen.
Ja.
Und ich stand vor der falschen und habe das Haus gesucht. Weißt du, wie verzweifelt ich die Straße hoch und runter gelaufen bin und
dachte,
aber hier ist doch die Hausnummer. Wo ist denn jetzt das Studio? Das war doch hier immer.
Wie lange hast du gedacht, gleich kommt Guido Kanz und sagt irgendwie, ja, das war, verstehen Sie, Spaß. Judith, guck mal, da oben ist eine Kamera und da und dass er so eine Pappfassade einfach aufgebaut hat und wir alle dahinter sitzen und warten.
Nee, habe ich gar nicht gedacht,
ah, ja, okay.
Obwohl ich das wirklich oft denke. Nein, ich habe einfach nur völlig verzweifelt das Haus gesucht. Wirklich, weil ich meine...
Aber das Haus hat dich nicht gesucht.
Das Haus hat mich nicht gesucht. Und dann, weißt du, musst du erstmal auf die Idee kommen, so, weil ich habe immer geguckt aufs Straßenschild, das ist doch hier und dann die Hausnummer. Und dann habe ich halt nochmal in meine Unterlagen geguckt, weißt du, und habe gesehen, ah ja, hier Kalendereintrag und bin auf den Kalendereintrag gegangen. Und dann sagt das Navi im Handy, das ich aber nicht benutze, weil ich das Auto-Handy benutzt habe, so, ja, 50 Minuten von hier. Und ich, wie 50 Minuten? Ich stehe doch vor dem Haus. Und dann kam mir so langsam, dass es diese Adresse möglicherweise zweimal gibt. Und dann musste ich quer durch die ganze Stadt und ganz ehrlich, früher, ne, wenn meine Eltern mich mal besucht haben in München oder in Hamburg, die ja so ein bisschen ländlicher wohnen, und dann gesagt haben, oh, dieser Verkehr, es ist ja schrecklich und fürchterlich und diese sechsspurigen Straßen und so, habe ich immer gedacht, naja gut, die sind halt ein bisschen alt. Ne? So, ja, die können das nicht mehr so. Und ich habe immer gedacht, du wirst nie so, du wirst das immer so, diese Metropolen wirst du immer so im Griff haben und den Straßenverkehr und so.
Forever young,
ja, wirklich.
I wanna be.
Weil ich auch immer dachte, ich bin eine gute Autofahrerin, ich lasse mich davon nicht stressen. Und diese 50 Minuten von dieser falschen Adresse, also diesem, ich weiß gar nicht, wo ich da war. Ich glaube, ich war in Spandau.
Spandau warst du.
Ja.
Mhm.
Und wie heißt dieser Stadtteil hier?
Mitte. Du wolltest nach Mitte und musstest aus Spandau 50 Minuten herfahren.
Durch
die Stadt.
Du hättest
fast nicht weiter weg sein können, muss ich zugeben, von hier, vom Studio.
Ich habe fast, also innerhalb von Berlin, fast so lange gebraucht,
Scheiße,
wie von Rügen überhaupt nach Berlin, weißt du? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich an meine Eltern gedacht habe und an all die, die so ein bisschen ländlicher wohnen und die mich früher immer besucht haben in München oder Hamburg oder wo ich gerade gewohnt habe und habe gedacht, ja, es ist soweit, es nervt mich. Die sechsspurigen Straßen nerven mich, diese ganzen Autos, die da rechts stehen, ich verstehe das, die wollen ausliefern, deswegen blockieren die zwei Fahrspuren, die müssen ja auch irgendwo hin, verstehe ich alles. Aber und dann überall, weißt du, die Fahrräder und die Fußgänger und irgendwie keiner hält sich so richtig an das, was man eigentlich mal gesagt hatte, was die Straßenverkehrsregeln sind. Und von überall, von hinten, von vorne, von oben, von unten, das ist das Gefühl, da sind irgendwie, stehen Menschen, blockieren den Weg und wollen von rechts nach links. Und ich muss an dieser Stelle ganz offiziell zugeben, in unserem Podcast, entweder ich werde alt und kann das nicht mehr ab.
Oh oh.
Oder ich war jetzt durch die Situation einfach so gestresst, dass mir das zu viel war.
Du warst gestresst.
Aber ich bin es
nicht mehr gewohnt. Weil ich hatte das zum Beispiel auch schon mal und ich bin ja gar nicht alt. Also ich bin ja blutjung und wenn mich das stresst, dann kann es gar nicht am Alter liegen. Da sei ganz beruhigt.
Stimmt.
Nee, aber ich habe gerade hier mit einer lieben Kollegin von unserem Studio hier gesprochen. Ja, ist mal was. Sie ist ganz lieb.
Hier. Die hat dir ihren Geburtstagskuchen hingelegt.
Was, die hatte Geburtstag?
Ja, gestern.
Kissy?
Ja.
Nein.
Doch.
Guck mal, das ist auch nicht definiert.
Oh, oh, nein,
nein,
doch.
Oh, doch.
Oh.
Ja, die hatte Geburtstag. Das ist ihr Geburtstagskuchen. Wie lieb ist das, ne? Die hat hier sofort was gebracht, weil die gemerkt hat, du kriegst hier sonst gleich einen nervlichen Kollaps. Und wir haben nämlich gesprochen, als wir auf dich gewartet haben und haben gesagt, das ist nämlich, ich dachte, du wärst mit einem Taxi vom Bahnhof gekommen und der Taxi, hättest die Adresse gesagt und der Taxifahrer oder die Taxifahrerin wäre fälschlicherweise zum falschen Bezirk gefahren. Und ich habe dann erst spät verstanden, dass du selber gefahren bist. Und dann waren wir uns beide einig, Gissi und ich, dass es noch mehr stresst, wenn man selber fährt. Und weil man weiß, man ist selber dafür jetzt verantwortlich und dann will man sich noch mehr beeilen.
Ja.
Und dann hat sie richtigerweise gesagt, dann wird es auch gefährlich. Weil dann ist man so unter Stress, dass man anfängt, sehr zügig zu fahren und schnell durchzuwollen. Und dann bringt man sich und andere vielleicht in Gefahr, was natürlich nicht sein soll. Aber ich kann es nachvollziehen, weil man ärgert sich dann so über sich selbst oder über die Tatsache, wie das jetzt schiefgelaufen ist und will die anderen nicht warten lassen, dass man sich beeilt. Aber und ich glaube, genau darauf wollte ich hinaus, ich glaube, deswegen warst du auch so gestresst dann von allem, weil du einfach wahnsinnig unter Druck standest.
Ja klar, ich wollte ja hier hin, wir waren ja verabredet.
Genau.
Ja, unser, das ist der wichtigste Termin überhaupt der Woche.
Des Jahres.
Ja, dich zu sehen. Ja, um mit dir zu sprechen. Ich habe mich so gefreut, dass wir uns live sehen können. Und dann beginnt das so. Und normalerweise komme ich ja auch immer mit dem. Deswegen ist es vorher noch nicht passiert, weil ich ja sonst immer Zug fahre.
Ja, ne?
Aber in diesem Fall bin ich ja jetzt, ich wohne jetzt auf Rügen, ne, und muss dann von Rügen aus anreisen. Und aus irgendeinem Grund, also ich habe diese Verbindung eingegeben, wollte mir ein Ticket buchen. Das ging ja schon gestern los. Also ich muss quasi eine halbe Stunde erstmal bis nach Binz fahren, wo überhaupt der nächste Bahnhof ist. Oder halt mich da irgendwie hinbringen lassen. Dann hätte ich Bus fahren müssen, 1,5 Stunden bis Stralsund, dort einen relativ langen Aufenthalt, um dann mit dem Zug nach Berlin zu fahren.
Einspruch,
und da habe ich gedacht, boah, mit diesen ganzen Koffern, ich bin ja erst eine Woche unterwegs.
Ja, Zwischenfrage.
Das kriege ich nicht hin.
Wieso nicht in Binz mit dem Zug?
Ging nicht. Irgendwas ist da gesperrt oder ein Streckenabschnitt. Vielleicht ist es auch, weil Winter ist. Winter.
Auf der Strecke.
Winter, ist vielleicht ein Fisch auf die Gleise gesprungen.
Winter auf Rügen.
Aus dem Bodden.
Rosamunde Pilcher.
Genau, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie, also es deutete sich gestern schon an, dass es schwierig werden würde. Weshalb ich dachte, okay, dann nehme ich ausnahmsweise das Auto. Und das führte jetzt zu diesem kleinen Fauxpas. Aber weißt du, wir haben ja jetzt gerade festgestellt, dass dieses, man kann den Straßenverkehr nicht mehr ab und ist genervt, dass das offensichtlich nichts mit dem Alter zu tun hat, weil
viel
du als blutjunger Hüpfer das überhaupt nicht so empfindest. Aber ich finde, wir können da überleiten auf dieses Thema, weil es gab nämlich einen Artikel, wo das ein bisschen besprochen wurde, wie schwer das teilweise für Kinder ist, zu sehen, dass die Eltern alt werden, dass die Dinge nicht mehr können, dass die vielleicht auch kognitiv so ein bisschen nachlassen, ne, dreimal nachfragen und man merkt so ein bisschen, die Eltern werden alt, die werden tüdelig und eben die Frage, was macht das dann mit dir als Kind? Also wie fühlst du dich, wenn du das bewusst wahrnimmst, dass die Eltern eben nicht mehr vielleicht die Starken sind, die sich um dich kümmern können, die alles im Griff haben, sondern wenn du merkst, okay, ne, da ist jetzt die Endlichkeit des Lebens und die wird mir gerade dadurch bewusst. Und da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob du das auch so empfindest. Ob du das auch, also ob es bei deinen Eltern schon so ist, dass du feststellst, oh, das ist nicht mehr so wie früher und damit dann irgendwie anfängst, ein Problem zu bekommen.
Ja, es begleitet mich schon seit 20 Jahren. Nee, ohne Witz. Also, das Schöne finde ich ja, das tröstet mich auch ein bisschen, dass unsere Besties ja wissen, dass ich gerade geistig ein bisschen umnachtet bin, immer noch nicht so richtig auf der Höhe, weil ich gerade in so einer komischen Trauerphase meines Lebens, in einem Trauerprozess drin bin. Aber wir sind mit unseren Besties hier und ich mit dir sowieso, deswegen können wir offen sprechen. Das ist ein Thema, was mein ganzes Leben lang schon ganz belastend für mich war. Sowohl Tod als auch, das sind ja die Vorzeichen, sage ich mal, ist jetzt sehr dramatisch, aber älter werden sind ja die Vorzeichen irgendwie so von der Endlichkeit des Lebens. Und das war schon immer ganz, ganz schlimm für mich. Und im Laufe der Jahre mit viel Therapie konnte ich das so ein bisschen aufarbeiten. Woher kommt es? Endlichkeit ist auch so ein bisschen Kontrollverlust drin, ne? Verlust von Sicherheit, so Stabilität, weil wenn sich abzeichnet, dass jemand geht, man jemanden verliert, muss man den loslassen können und vielleicht sich mit dem Gedanken anfreunden, dass eine Person, die ganz wichtig ist, für einen geht. Das heißt, es ist schon wirklich mein halbes oder fast, ja, mein ganzes Leben ein ganz schwieriges Thema für mich. Und jetzt wird es natürlich immer realer, indem unsere Eltern älter werden. Aber ich habe mir schon immer Gedanken darüber gemacht. Das ist so ein bisschen, als hätte ich es mir immer schon ganz belastend vorgestellt. Und jetzt, wo es langsam eintritt, merke ich, ist wirklich belastend. Genauso, wie ich es mir gedacht habe. Wie ist es für dich?
Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Und mein Vater ist jetzt 75 Jahre alt. Und du weißt ja, ich bin bei ihm aufgewachsen. Ne? Also alleinerziehender Papa. Wir haben eine ganz enge Bindung. Du hast ihn ja auch kennengelernt auf der Einweihungsfeier auf Rügen. Und bei meinem Vater Also der zeigt schon, ich sag mal, Alterserscheinungen. Ne? Mhm. Er hat weiße Haare bekommen und er ist nicht mehr so super fit. Er hat auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Beinen beim Laufen.
Macht sehr viele Dad-Jokes.
Genau, das hat er aber immer schon gemacht. Genau, diese WhatsApp-Memes, die er da verschickt. Okay, aber ich glaube, das kann man nicht mit dem Alter entschuldigen. Das ist eine Charakterfrage, glaube ich, und auch eine Frage seines Freundeskreises, glaube ich. Ich glaube, er hat einen sehr schlechten Umgang, was das angeht. In seiner Stammtischtruppe da. Nein, aber bei ihm ist es so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, der wird zwar älter, also optisch und auch so von seinem Körper, von seiner Körperlichkeit, aber der ist geistig noch so jung und der genießt so doll sein Leben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass der gerade sein Leben noch viel mehr genießt als früher. Also früher, als ich noch bei ihm gelebt habe, hat er einfach unfassbar viel gearbeitet. Ne? Der hatte eine eigene Praxis, er war Physiotherapeut und der hat da irgendwie, ich weiß nicht, 14 Stunden am Tag an der Massageliege gestanden und irgendwelchen Leuten die verrenkten Wirbel wieder gerade gerichtet als Chiropraktiker oder irgendwelche Verspannungen gelöst. Und dann ist er abends auch noch gegangen und hat Hausbesuche gemacht bei irgendwelchen Omis, die halt nicht mehr so mobil waren. Dann war er am Wochenende auch noch auf dem Fußballplatz in den ersten Jahren und hat irgendwie den SC Paderborn betreut. Das war wirklich in den ersten Jahren meines Lebens. Und dann war es so, wenn wir zu Hause waren, dann waren ständig auch Leute da. Also irgendwelche Patienten am Wochenende.
Was haben die denn bei euch gemacht?
Ja, weil die dann, die standen da, du machst die Tür auf und dann so wie Quasimodo standen die dann da vor der Tür
und haben gesagt, irgendwie Hausbesuch ist keine Einbahnstraße.
Ich kann nicht, ich muss. Und dann konntest du gar nicht sagen, passt gerade nicht. Dann sind die schon an dir vorbei und haben sich so ungefähr auf den Esstisch gelegt, weil sie eingerenkt werden wollten. Das war irgendwie Story of our life. Mein Vater rund um die Uhr am Arbeiten. Und
Papa, du hast doch gesagt, am Wochenende nimmst du dir mal nichts von der Arbeit mit nach Hause.
Dann standen sie da wieder, weißt du, der Arm irgendwo da, wo eigentlich der Kopf sein müsste und total irgendwie, konnte es gerade noch erkennen, es soll ein Mensch sein, aber irgendwie ist alles falsch zusammengesetzt. Und das ist irgendwie so die Erinnerung an meinen Vater, dass er einfach immer gearbeitet hat. Mittwoch sind wir immer Eis essen gegangen. Die Zeit hat er sich genommen. Und wenn am Stall irgendwas war wie Spinnenweben fegen, hat er sich auch Zeit genommen. Wir haben das zusammen gemacht oder wir haben es zusammen gebaut. Und jetzt hat er ja seine Praxis verkauft. Mhm. Also seit, ich weiß nicht, das ist schon lange her, ich glaube 15 Jahre oder so. Aber er hat vor vielen Jahren mit seiner neuen Frau so einen Medizinbedarf gegründet, mit so Sanitätshäusern. Und da arbeitet er jetzt noch. Und dann sagt er immer, Judith, ich mach das jetzt ganz toll. Ich arbeite nur noch 3 Tage die Woche. Und dann setzt er an zu einem Vortrag, und das finde ich irgendwie toll, muss ich sagen. Dann setzt er an zu einem Vortrag, wie toll er das findet, dass er arbeiten kann. Und erzählt mir von seinen Stammtischfreunden, die halt Angestellte waren und jetzt in Rente geschickt wurden, wie die nachgelassen hätten und mit denen könnte man ja gar nichts mehr so anfangen. Ne? Und der eine, der hat jetzt wenigstens das neue Hobby und so. Aber eigentlich, auch so im Vergleich mit anderen, findet er das toll, dass er noch arbeiten kann. Gut, er sitzt da viel am Schreibtisch, ne, so als macht so Geschäftsführungssachen. Er muss nicht mehr als Physiotherapeut so wahnsinnig körperlich arbeiten mit Kraft und Druck. Deswegen macht ihm das auch Spaß. Aber er sagt, das hält meinen Kopf fit. Ich finde es großartig, dass ich das noch machen kann. Ich möchte weiter gestalten. Ich bin Unternehmer durch und durch. Wenn ich jetzt quasi von 100% auf 0% gesetzt worden wäre, dann würde es mir viel schlechter gehen. Du, und egal wann ich den anrufe, egal zu welcher Uhrzeit, ich habe wirklich Tests gemacht, der ist gerade am Essen.
Ich dachte, du sagst es am Arbeiten.
Nee, am Essen. Und zwar morgens, wenn ich irgendwie, ja, dann frühstückt er gerade. Dann rufe ich irgendwie vormittags an, ja, er hat sich ein Teilchen geholt vom Bäcker. Das ist sowas wie so eine kleine Mondschnecke oder sowas. Ne? Wir nennen das Teilchen in Ostwestfalen. Und wenn ich ihn mittags anrufe, ist er sowieso Mittagessen. Nachmittags ist er meistens im Eiscafé. Dann sage ich, Papa, kann das sein, dass du jeden Nachmittag im Eiscafé bist? Und er so, ja, warum denn nicht? Kann ich doch jetzt machen. Und abends trifft er sich mit seinen Freunden und geht essen. Super gesellig und macht unfassbar viel. Und ich muss sagen, wenn ich das so sehe, dann denke ich mir, boah, der hat echt so, weißt du, der hat so richtig alles richtig gemacht. Der hätte sich bestimmt auch früher in seinem Leben schon mal mehr Zeit nehmen können für sich. Aber er macht es zumindest jetzt. Mhm. Und er lässt sich davon auch nicht abhalten, dass er so körperlich so ein bisschen nicht mehr so kann. Dass er sich hinsetzen muss, dass ihm die Beine wehtun. Er hatte auch schon Schlaganfälle und ne, war irgendwie, mussten irgendwie so diese, ich weiß nicht, wie es heißt, wenn diese Arterien so verkalken, das musste so durchgepustet werden. Mhm. Also er hat schon so seine Themen, sage ich mal. Und vielleicht könnte er jetzt auch jammern. Ich glaube, er hätte das Recht zu jammern und sich darüber zu beschweren, dass viele Sachen nicht mehr so gehen. Ich habe es noch keinmal gehört. Mhm. Wenn du den anrufst, der ist so voller Elan und hat so Bock drauf, jetzt sein Leben zu genießen und vieles auch nachzuholen, was er so nicht tun konnte, dass es, also ehrlich gesagt, mir so ein bisschen die Angst vom Altwerden nimmt. Mhm. Wenn ich das so sehe, weil ich denke, okay, der kann nicht mehr alles, ne? Aber der hat so einen Spaß und der gestaltet jetzt sein Leben und ist jetzt eben auch in einer Position nach so einem langen Arbeitsleben, wo er dann eben auch gucken kann, was möchte ich jetzt tun? Mhm. Und es steht auch keiner mehr wie Quasimodo bei uns. Die haben sich wirklich bis zum Schluss, also haben die sich noch bei ihnen auf dem Schreibtisch gelegt, dann da, ne, wo er seine Geschäftsführergeschichten da macht, weil sie irgendwie dann wieder den Hals schief sitzen hatten. Aber irgendwann hat er dann immer vor denen gestanden und hat so mit der Hand gewackelt. Weil er hatte mal eine Borreliose und konnte seine Hand dann nicht mehr so gut bewegen. Und dann hat er einfach hinterher behauptet, er hätte die immer noch. Und wenn die dann vor ihm standen und sagten, kannst du mal, Hermann? Dann hat er immer gesagt, oh, guck mal hier, ich kann nicht. Und hat dann immer seine Hand so wackeln lassen. Weißt du? Aber der hatte gar nichts mehr. Sobald er sich umgedreht hatte, hat er die Hand eingesteckt, hat sich irgendwie, keine Ahnung, Schokoriegel reingeschoben.
Hatte der keinen Bock einfach?
Nein, ich habe dann auch gesagt, Papa, aber wenn die doch Hilfe brauchen, er so, die brauchen immer alle Hilfe. Ich habe 60 Jahre lang, das stimmt ja auch, der hat angefangen mit 15, glaube ich, diese Ausbildung zu machen, 14 Stunden gearbeitet. Die haben noch 10 Jahre lang bei uns auf dem Esstisch gelegen. Das stimmt ja auch hier bei mir. Jetzt ist Schluss, ich will das nicht mehr. Das heißt, er setzt auch Grenzen. Mhm. Und das finde ich auch total gut.
Ja.
Die Praxis gibt einen tollen Nachfolger, man kann sich da behandeln lassen, darauf verweist er jetzt und er will das einfach nicht mehr. Wenn bei mir irgendwas schief hängt, dann lässt er sich herab, da nochmal irgendwie so ein bisschen so zu richten und so. Aber eigentlich macht er so sein Ding. Und ich finde, das ist, also da ist wieder so typisch, ich sehe dem so ganz optimistisch entgegen dem Alter, weil ich denke, auch wenn du vielleicht nicht mehr so kannst körperlich, kannst du ja dennoch dein Leben so gestalten, dass du Spaß hast. Ne? Also wenn du natürlich irgendwann, keine Ahnung, ganz starke Demenz hast, ja, oder du bist körperlich so eingeschränkt, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, dann geht das natürlich irgendwann klar auf die Lebensqualität. Das verstehe ich auch. Mhm. Aber ich denke, dass auch mit dem Schicksal meines Vaters, mit den OPs und diese Sachen, die er hatte, ich glaube, dass es da auch schon welche geben würde, die da jammern. So anfangen würden. Und bei dem, der hat das Gefühl, irgendwie, weißt du, die Welt liegt bright and beautiful vor ihm und das nächste Teilchen wartet rechts um die Ecke.
Das Eiskaffee. Ist wieder Eiskaffeezeit.
Ja, also insofern glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich so dann genau diese Gefühle vielleicht entwickle, die die Autorin im Artikel beschreibt, dass du so siehst, wie deine Eltern abbauen und damit dann auch ein Problem hast, weil sie eben nicht mehr wie der strahlende Ritter in deinem Leben dir Halt und Orientierung geben können.
Ja.
Also mein Vater tut das immer noch, obwohl er ein bisschen nachgelassen hat körperlich, durch sein Mindset. Weißt du?
Ja. Aber trotzdem, finde ich, zeichnet sich dann immer schon ab, so dass eine andere Lebensphase, dass man in einer anderen Lebensphase ist, ne? Mhm. Das finde ich dann irgendwie, finde ich einfach traurig.
Ja, ich denke immer, es ist eine andere Phase und ich würde versuchen, mir ein Beispiel zu nehmen, weißt du? Und auch das irgendwie dann im Rahmen der dann vorhandenen Möglichkeiten, das gut zu gestalten. Und er hatte mal eine Phase, da war er auch so ein bisschen so aggro immer. Das war kurz vor diesen Schlaganfällen, bevor er durchgekerchert wurde. Das ist ihm irgendwie aufs Gemüt geschlagen. Da habe ich gedacht, oh, das ist ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich auch irgendwie mal so zu ihm gesagt, ich so, Papa, irgendwie, du musst mal ein bisschen aufpassen, irgendwie charakterlich, ne? Du bist so aggro. Du hast so eine kurze Zündschnur. Was ist denn los? So kenne ich dich gar nicht. Und dann hat er immer gesagt so, ja, vielleicht kriege ich ja schon ein bisschen Demenz. Das ist eben so. Was hat er dann gesagt? Die Alten kriegen Demenz, damit die Kinder sich abnabeln können. Und die Pubertät ist dafür da, dass die Eltern sich abnabeln können. Das hat der mal wieder so.
Das muss ich versuchen zu folgen.
Also seine These, du weißt ja, das ist bei ihm immer so ein bisschen, ne? Wenn du das in die Zeitung schreibst, dann kriegst du einen Shitstorm und so. Aber er, so wie er das so mit seinem reinen Herzen und seiner Hilfsbereitschaft immer so rausposaunt, bei ihm ist es so gemeint, dass wenn Kinder in die Pubertät kommen, verändern die sich ja so ein bisschen.
Ja,
Ne? Und das in seiner Welt hilft das den Eltern auch so ein bisschen loszulassen.
Das habe ich aber auch mal gehört tatsächlich.
Ja, weil sie halt nicht mehr so hilfsbedürftig sind. Sie gehen in Opposition zu dir. Ne? Sie beanspruchen ihren eigenen Raum und wollen dann, und du bist vielleicht auch mal genervt.
Das habe ich aber auch mal gehört tatsächlich. Ja, dann, genau, dass man die aus dem Nest rauslässt auch als Eltern.
Ja, dass man dann vielleicht auch froh ist, wenn sie dann
weg sind. Ist ja auch
so. Dann nicht mehr so rumnerven und irgendwie, weißt du. Und mein Vater hat das eben auch auf seine Situation übertragen und wollte mir damit klar machen, ja, guck mal, ich verändere mich jetzt, weil ich werde älter, dann wirst du besser loslassen können.
Oh.
Weißt du, weil ich dann eben nicht mehr der süße Papa bin, weil jetzt werde ich ein bisschen garstig und dann kannst du mich auch besser gehen lassen. Oh. Das ist seine These gewesen.
Ja.
Und er hat ja über sich selber gesprochen, weißt du? Und irgendwie habe ich gedacht, ich musste dann schmunzeln, wie ich so oft schmunzeln muss, wenn er mir so die Wahrheiten des Lebens so entgegenschmettert. Das macht er ja jetzt auch schon seit fast 50 Jahren. Weil ich denke, ja, vielleicht ist ein bisschen was dran. Also vielleicht muss man einfach diese ganzen Veränderungen, die da passieren, weißt du, wieder mit offenen Armen empfangen und sagen, okay, das ist jetzt so, ich mache das Beste draus, ich versuche das Beste draus zu machen, egal an welcher Position ich jetzt gerade bin.
Ja.
Also, ja.
Ja. Ich ersticke hier gerade.
Oh Gott.
Bis zum Thema älter werden.
Ein bisschen Wasser wird's richten. Ich bin auch immer noch so im Redefluss, weil ich noch so aufgeregt bin von dieser Autofahrt. Was war denn bei dir los gewesen?
Sorry. Du, bei mir ist ehrlich gesagt gar nicht so viel los gewesen. Ich habe mitbekommen und eigentlich freue ich mich da immer drüber. Hier in Berlin hängen überall ganz viele Plakate, dass die ersten Weihnachtsmärkte öffnen. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, wann hört das auf? Jedes Jahr sage ich wirklich diesen Oma-Spruch, das wird auch immer früher. Jedes Jahr, wirklich. Also das ist ein Zeichen vom Altern für mich, dass ich jedes Jahr sage, wenn die Lebkuchen und die Zimtsterne und die Dominosteine im Supermarkt gibt, sage ich, das wird immer früher. Und dann hängen die Plakate, dass die Weihnachtsmärkte eröffnen und ich, oh, das wird ja immer früher. Aber die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen jetzt, ich glaube, diese Woche, jetzt am Wochenende. Also ich fühle mich noch nicht ganz in der Stimmung. Ich bin ein riesen Weihnachtsfan und ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich glaube, jetzt ist mir der Abstand zu Weihnachten noch ein bisschen zu weit.
Mhm.
Aber ich zähle den Countdown schon runter.
Also ja, du hast recht. Genau das Gefühl habe ich auch. Es wird immer früher. Ich glaube, ich habe im August schon die ersten Spekulatius entdeckt.
Das ist aber normal, glaube ich.
In so einem Supermarkt, wo ich dachte, okay, ich war jetzt gerade noch im Bikini. Aber gut, geht schon wieder los mit den Lebkuchen. Aber ich frage mich manchmal, was bei mir. Ich bin nämlich genauso wie du. Ich liebe Weihnachten.
Mhm.
Und ich denke jedes Mal, oh, jetzt schon. Und dann frage ich mich, weißt du, so dieses Henne-Ei-Prinzip. Ob nicht auch genau das, dann wird alles geschmückt und dann sind da diese ganzen Weihnachtsmärkte und das ist relativ schon früh und dann wird das immer mehr und dann hat man ja auch selber irgendwie so seine Kerzen auf dem Tisch und zündet die an und seinen Adventskalender und so. Ob das nicht vielleicht auch dafür sorgt, dass ich Weihnachten so liebe, weil ich so über einen längeren Zeitraum immer mehr da reingezogen werde in diese Stimmung. Weißt du, erst mit den Spekulatius im August, wo ich denke, dann mit den etwas zu frühen Weihnachtsmärkten, wo ich auch noch denke, und dann siehst du irgendwie so diese geschmückten Städte und Straßen und das wird halt dann immer mehr und baut sich so langsam auf über einen relativ langen Zeitraum und dann bin ich irgendwann so an und finde das ganz toll und schmücke auch alles und gerne auch so ganz kitschig und so. Ich liebe es.
Das stimmt, aber jedes Jahr denke ich so Anfang, Mitte November, das ist ein bisschen sehr früh, Freunde. Jedes Jahr.
Aber lohnt sich das, wenn man erst am 1. Dezember loslegt?
Es lohnt sich immer, so wie im Leben auch. Es ist nie zu spät, noch was zu verändern. Und auch im Jahr ist es nie zu spät, um noch in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und eigentlich so, ich sag mal rein numerisch, hast du natürlich recht. Weil wenn wir jetzt Mitte November, da hat man noch so 5-6 Wochen. Und wenn man jetzt denkt, so 5-6 Wochen Vorfreude, sollte eigentlich genau hinkommen.
So schön.
Aber ich habe das Gefühl, ich ärgere mich gerade noch darüber, dass der Sommer vorbei ist. Also das ist mir einfach noch zu weit weg von Weihnachten.
Ich verstehe das, aber wenn ich mir jetzt vorstelle. Ja, stell dir vor, es würde erst am 1. Dezember losgehen.
Mhm.
Dann würde man ja denken, oh, jetzt die ersten Weihnachtsmärkte.
Ja, ja.
Hätte das gleiche Gefühl.
Ja, ja.
Und dann bräuchte ich wahrscheinlich so 1,5 Wochen, bis ich das meine Idee, den jetzt mal zu besuchen, den Weihnachtsmarkt, auch in die Tat umgesetzt hätte. So mit meinem ganzen Terminkalender. Und dann ist es ja schon fast wieder vorbei.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört übers Reisen und ich habe das Gefühl, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, dass ich den gehört habe. Und seit ich den gehört habe, werde ich das Bild nicht mehr los. Und zwar, wenn man viel reist oder beim Reisen kommt manchmal die Seele nicht hinterher. Und als ich der hat das so schön in Worte gefasst, was ich, glaube ich, vorher schon gefühlt habe. Weil ich merke manchmal, wenn ich aus dem Urlaub oder von der Reise wieder da bin oder gerade mich auf die Reise begeben habe, dass ich das noch gar nicht schnalle, wo ich da gerade bin. Oder wenn ich zurückkomme, dass ich noch nicht wieder so im Alltag ankomme. Und dieses Bild, dass da irgendwie so was Durchsichtiges noch hinter mir her war, aber wie so eine Qualle aus der Tiefsee. Und das meine Seele ist, so stimmt, die braucht noch ein bisschen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mit Weihnachten und der Vorfreude ist das genauso. Und eigentlich, du hast recht, dafür ist es ganz praktisch, dass die so früh alle schon anfangen, die da oben, weil die Seele braucht eh ein bisschen, um hinterherzukommen. Und wenn die am 1. Dezember erst anfangen würden, dann würde wahrscheinlich am 23. erst die Weihnachtsstimmung einsetzen.
Ja.
Und das ist nicht gut.
Was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied, wo du sofort
in Stimmung
bist? Kann ich dir sofort
sagen. Welches? Sofort kann ich sagen. Mariah Carey, All I Want for Christmas. Das ist für
Ehrlich?
Mich einfach. Ja. Ja. Das ist wirklich das ist dieses Typische, da gibt es mittlerweile auch so viele Reels, so oh Halloween und dann Herbst und dann wird noch geschmückt und ein Kürbis ausgehöhlt und dann kommt der Kürbis weg und dann,
stimmt das, stimmt, die Reels habe ich auch
genau
gesehen.
Genau so ist es in meinem Leben und in meinem Kopf, in jeder Faser meines Körpers.
Ja.
Wenn das alles weg ist, kommt dann irgendwann Mariah Carey um die Ecke und sagt,
Ja. Ich liebe Last Christmas.
Echt?
Ja, das total.
Das ist für mich so ein Rausschmeißer.
Ehrlich? Nee, ja. Das ist für mich, also das gehört für mich total mit dazu. Aber mein Lieblingsweihnachtslied ist Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Wirklich?
Ja.
Echt?
Ja.
Das ist so, als würdest du sagen, oh, soll ich dir mal meine schönste Unterwäsche zeigen? Und dann zeigst du mir so ein Set mit so Snoopy-Unterhosen. So ist es für mich, wenn du sagst, das ist dein liebstes Weihnachtslied.
Ich habe tatsächlich auch einen Snoopy-Schlafanzug.
Den du immer Weihnachten trägst.
Nee, jetzt gerade erst entsorgt im Rahmen meiner Umzugsaktion. Weil ich dachte, naja, jetzt bist du 50, jetzt muss man ja vielleicht keinen Snoopy-Schlafanzug mehr anziehen.
Hat die Hamburger Stadtreinigung den auf ihrem LKW da bei 12 Kubikmeter
Der ist in einer Altkleidersammlung. Mhm. Und zwar auf Rügen habe ich ihn erst aus, ich habe ihn sogar noch mitgenommen, habe ihn dann aussortiert und diese Altkleider.
Damit die da auch was von deinem Reichtum abbekommen.
Ach, also, weil ich mich nicht trennen konnte von dem Snoopy-Pyjama.
Das ist das Arme, was Judith Rack hast den Rügen. Warte mal, ich war ja vor einer Weile da und habe das auf dem Schild gelesen, die heißen, Rüganer?
Mhm.
Ja, habe ich mich nämlich noch gewundert. Ich war ja mit, Bettina Tietjen hat ja mit Tietjen Kempt uns auf Rügen rausgeschmissen quasi. Also da war unsere letzte Station. Und dann stand da irgendwas mit die Rüganer, bla bla bla. Und ich, das habe ich noch nie gehört. Aber gut, die Rüganer. Also Judith Rakers wollte den Rüganern ihre Snoopy lassen.
Nein, ich konnte mich nicht trennen von Snoopy und habe ihn deswegen mitgenommen, meinen Pyjama. Ich glaube, der ist 26 Jahre alt und ich habe ihn irgendwann mal bei H&M gekauft. Und habe ihn dann noch mitgenommen
so
nach Rügen. Ja, sogar ein bisschen älter. Du junger Hüpfer. Und dann habe ich ihn nicht reingekriegt in die Schubladen. Ich habe weniger Schrankplatz jetzt auf Rügen, wir sprachen schon darüber und dachte, okay, dann musst du jetzt gehen. Und dann habe ich einen Altkleidercontainer gesucht und der heißt dort Volkssolidarität. Also auf den Containern steht Volkssolidarität drauf.
Aber der kommt ja nicht den Rüganern zugute, oder?
Ich weiß nicht, ich hoffe, er kommt jemandem zugute, mir ist das völlig egal, wem, der Snoopy mag. Also ich hatte 25 Jahre Spaß mit diesem und der ist auch so, weißt du, weil der schon so oft gewaschen wurde, ist der so ganz weich.
Ah.
Deswegen wollte ich ihn auch eigentlich nicht abgeben. Die Hose ist so weiß mit ganz vielen kleinen Snoopys drauf gedruckt. Und das Oberteil hat so einen ganz großen Snoopy hier so vorne drauf.
Das kann ich nicht glauben.
Ja.
Wirklich?
Wirklich.
Wurdest du... Von
wurdest du als Kind?
Nein, geliebt. Nee,
was?
Wurdest du von äußeren Universumskräften dazu, also wurde an dich herangetragen, dass du dich bitte davon trennen sollst oder war das eine intrinsische Motivation?
Die Schublade war zu klein.
Das war der Grund?
Ich hatte festgestellt, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, dass ich viel zu viele Sachen habe, weil ich ja nichts wegwerfen kann. Wir sprachen ja drüber, dass ich mittlerweile alles in allen Größen habe. Das ist ein typisches Beispiel.
Aber der
Snoopy-Anzug, der hat mir noch gepasst, weil der war sehr dehnbar.
Und was führte dann letztendlich zur Entscheidung, ihn gehen zu lassen?
Weißt du, aus diesem Oversize-Oberteil war in der Zwischenzeit so ein itzi-bitzi knallenges Shirt geworden.
Crop-Top.
Genau, Crop-Top. Aber ich habe ihn trotzdem heiß und innig geliebt. Und ich habe ja jetzt an mir gearbeitet, auch weil du das bei mir angestoßen hast mit dem Aufräumen und Wegwerfen und so.
Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was hat sich durchgesetzt? Was durfte statt dem Snoopy-Pyjama bleiben? Ist es der blaue Satin-Zweiteiler?
Weißt du, dass er, ganz ehrlich, in meiner Vorstellung von mir, ja, denke ich immer, oder auch wenn ich so in diesem Haus bin auf Rügen, was wirklich schön ist, dann denke ich immer, müsste man jetzt hier so eine, genau, so ein Seiden, weißt du, wie die immer in diesem Film haben, so ein Spaghetti-Träger,
ja,
Seiden,
da sehe ich dich auch drin.
Wie nennt sie das, Negligé?
Negligé.
Und dann so ein passender Bademantel dazu.
Wie du dann in der Küche stehst und deine Bratbirne löffelst.
Ja, oder was auch im Enken. Mein Celery Juice.
Yes,
entsafte.
With Kale.
Ja, genau. Richtig. Das ist so meine Idealvorstellung. Also das ist eigentlich so, so würde ich gerne sein.
So sehe ich dich auch.
Ja,
ich habe mich über die Snoopy-Geschichte gerade sehr gewundert.
In Wirklichkeit stehe ich dann mit meinem Snoopy-Crop-Top, weißt du?
Aber ich muss sagen, ich war ja jetzt schon bei dir. Das passt zu nix, was ich von da kenne. Und auch nicht, also nimm's mir nicht übel, aber ich finde, das passt auch nicht richtig zu dir, weil du bist ja...
Oh doch.
Nein.
Oh doch.
Du bist ja nicht nur sehr stilbewusst so an dir selbst, sondern du legst ja wirklich großen Wert auf Interior. Du hängst ja nackte Hähne in deinen Hühnerstall rein.
Also, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Es gab eine Abstimmung. Ja, es gab eine Abstimmung auf Instagram.
Ist die schon beendet?
Die Abstimmung ist beendet. Es haben sich über 800 Menschen beteiligt an der Abstimmung. Zusätzlich haben mich noch Kommentare erreicht und persönliche Nachrichten. Also sehr viele Menschen hatten das Bedürfnis zu entscheiden, ob wir nun Pin-Ups der Hähne aufhängen sollen, also ich, oder Porträtfotos ihrer Charakterköpfe. Und hast du geguckt? Weißt du, wie es ausgegangen ist? Mann, also die Masse, hat sich für die Pin-Ups entschieden, damit man die Hähne in ganzer Pracht sieht und die Hennen jetzt im Rahmen der Vogelgrippe ordentlich was zu gucken haben.
Finde ich gut.
Während sie Stallpflicht haben.
Super.
Aha.
Finde ich sehr gut.
Siehst du?
Das heißt, das kommt jetzt.
Das kommt
jetzt.
Das
machst du als nächstes.
Das mache ich als nächstes.
Und siehst du designst alles durch. Mhm. Alles bei dir ist interiormäßig durchdacht.
Genau. Und dann ist
da
dieser
Snoopy-Büsche bei dir so angeordnet, dass man sagt, wow, das steht ja alles im goldenen Schnitt. Mhm. Das Pferd hat den schönsten Stall, das man sich vorstellen kann. Und dann du in diesem Snoopy-Zweiteiler.
Mhm.
Wie passt das zusammen, Frau Rakers?
Das war schon immer so.
Ja.
Ich glaube auch, dass die meisten Leute dieses, ich habe ja sogar selbst von mir dieses Bild, dass ich da im Seidenschiffung irgendwas stehe. Ich besitze sowas überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht.
Nee. Aber was hat denn dann gewonnen? Was durfte bleiben?
So muss ich über meine Nachtwäsche hier Auskunft geben. Also mir ist immer so ein bisschen kalt in letzter Zeit, wenn ich schlafe. Also durften nur die langärmeligen Sachen bleiben.
Das finde ich jetzt erst
und das Snoopy-T-Shirt war kurzärmlich. Und ich habe das immer, das kann ich nicht mehr so gut ab, da friere ich.
Ja. Aber wie sehen diese langen Sachen jetzt aus?
Ja, das sind so, also ich bevorzuge Baumwolle und nichts aus Seide.
Ist gut.
Und das sind dann immer so wie Schlabberhose mit einem Oberteil.
Aber farblich?
Ja, das finde ich toll, wenn das farblich. Ich habe einen grünen, der auch zum Interior Design passt, so ein Schlabberding. Ich habe einen blauen und ich habe so beige mit so einem Muster. Und jetzt ist die Schublade auch voll und ich habe ja jetzt entschieden, ich habe jetzt entschieden nach Marie Kondo, dass man nur drei braucht.
Drei lange Schlafanzüge.
Genau, einer ist in der Wäsche und ich habe Snoopy immer aufbewahrt, weil ich dachte, naja, wenn es mal so ganz warm ist, dann kannst du ja das Kurzärmelige tragen. So, und dafür war Snoopy da, Zeit meines Lebens, aber eben nur an drei Wochen im Jahr und der musste jetzt gehen. Ja, vielleicht, aber es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe wirklich auch, als ich in dieses Haus kam, habe ich immer gesagt, hier muss doch eigentlich eine Frau wohnen, die so ein Seidennegligé trägt mit einem Kimono.
Definitiv.
Das war immer mein Bild und dann habe ich immer gedacht, naja, ich habe halt Snoopy Crop Top. Also, mit anderen
also
Worten,
nicht, dass ich
passe nicht zu dem
aber
Haus.
Aber ich sehe dich da nicht drin.
Ja, also komisch, ne?
Ja.
Wobei,
also
nicht, eigentlich ist es ein Kompliment, ne?
Es
dass du mich wie in so einem Film siehst, wie bei den Goldenburgs, in so einem Seidennegligé.
Ich sehe dich in einem Seidennegligé, definitiv.
Habe ich gar nicht. Aber weißt du was, kaufe ich mir jetzt.
Kauf dir das mal. Aber da musst du eins von den drei Dingern aussortieren, weil Marie Kondo hat ja gesagt, du hast nur drei Sachen behalten.
Ich frage mich aber, ich friere ja schon im T-Shirt. Ich weiß nicht, wie diese Frauen aus diesen Filmen das machen, wenn die mit einem Spaghetti-Träger-Oberteil ins Bett gehen.
Fällt bei dir?
Nein, ich friere nachts immer, wenn die Arme rausgucken.
Halt so hoch.
Nein.
Im Winter ja, aber im Sommer?
Kannst du mit so einem Spaghetti-Träger-Top schlafen?
Nicht im Winter, im Sommer nur.
Im Sommer kann, selbst im Sommer kann ich das nicht.
Echt?
Ich muss irgendwie was an den Armen haben.
Wirklich?
Ja, wie Oma. Ich brauch was an Arm und an der Niere, weißt du?
Ich habe im Sommer sogar, mache ich mir einen Ventilator, stelle ich mir dahin, der pustet mir nachts die Rübe frei.
Wirklich?
Ja. Da
Nein,
ist mir richtig
ich
warm.
Muss immer kuschelig haben. Ich mag auch nicht unter so einem Laken nur schlafen. Manchmal in so Hotels ist es ja so, dass du dann im Sommer hast du dann nur so ein Laken. Das finde ich so ungemütlich. Ich möchte lieber immer noch eine dickere Decke haben und dann möchte ich gerne mein Bein raushängen lassen.
Das liebe ich. Das ist das Schönste auf der ganzen Welt. Hast du dann, also ich habe ja dein Bett schon gesehen. Ich habe tatsächlich dein Bett gesehen. Aber hast du so Bettwäsche, wo Pferdeköpfe drauf gedruckt sind? So Haflinger? Wie heißt der Wendy früher? Weil das wäre jetzt konsequent zu den Snoopy-Dingern.
Nee, aber nee. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich glaube, er hat Humor, er wird's verkraften. Konstantin Schreiber, mein Kollege von der Tagesschau. Mhm. Weißt du, wir hatten ja, du guckst schon so. Mm-hmm.
Nein, in meinem Kopf war gerade, weil du gesagt hast, oh, kann ich das jetzt sagen? Er wird's schon verkraften. Dachte ich, was kommt jetzt für eine spicy Info?
Ja, pass auf, ich kann
der
mal.
Ist doch 18, oder?
Nein, der ist auch schon über 40.
Ach, wirklich?
Ja, der sieht wahnsinnig jung aus, aber ja. Ist er gar nicht. Ist ein unfassbar netter Kollege. Wir haben uns immer extrem gut verstanden. Und wir hatten ja alle zusammen ein Sprecherzimmer. Mhm. Und weil wir immer Nachtschichten gehabt. Jeder hatte in einer Woche eine Nachtschicht, manchmal sogar zwei. Also es war so ein Durchlauf. Das heißt, wir haben uns auch diese Schlafcouch, wenn man zwischendurch mal irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden zwischen den Sendungen hatte, konntest du mal eine halbe Stunde die Augen zumachen und dann ging es wieder mit der Vorbereitung los. Und dafür hatten wir so eine Schlafcouch. Ich habe meistens Post gemacht oder irgendwie gearbeitet, weil mich das immer total weggehauen hat, wenn ich geschlafen habe. Aber ich kam irgendwann rein, hatte, glaube ich, die 20 Uhr Tagesthemenschicht abgeschlossen. Und Konstantin hatte sich schon für die Nachtschicht in dem Sprecherzimmer, was wir ja geteilt haben, eingerichtet. Und auf dem Schlafsofa lag Pferdebettwäsche. Wirklich. So wie von Wendy oder so.
Aber mit einer Decke drin.
Richtig, richtig so ein Bezug, den du so für so ein Federbett nimmst mit Pferden drauf.
Das hattet ihr aber sonst nicht. Ihr habt einfach sonst, nein, blanko.
Jeder hat irgendwie sich was Eigenes mitgebracht. Ich hatte immer so eine Wolldecke irgendwie im Schrank, weil ich eh nicht geschlafen habe. Da lag ein richtiges Kopfkissen mit Pferdemotiv und Decke. Und ich kam rein und er guckte mich an. Und ich guckte auf dieses Sofa und er guckte auf das Sofa und er sagte sofort, es ist nicht so, wie du denkst.
Und wie war es dann?
Und das war irgendwie die Bettwäsche seiner Tochter und mit Pferden drauf irgendwie. Und er sagte, er musste sich so beeilen, das konnte er irgendwie so gut greifen, weil das irgendwie noch von einem Übernachtungsmädchen oder so irgendwie noch frisch bezogen war. Also er hat es irgendwie mitgenommen, als praktisch war. Aber es fiel ihm erst in dem Moment auf, als mein Blick drauf ging. Du, und dann habe ich gesagt, du, ich finde es super. Also eigentlich würde ich auch gerne in so einer Bettwäsche schlafen,
ja,
als Pferdemädchen.
Ja, da sehe ich dich jetzt auch.
Ja. Und nein, da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich so an Motivbettwäsche denke. Ich glaube aber, dass er, regulär schläft er, glaube ich, nicht in sowas.
Ich werde jetzt nie wieder bei bedruckten Sachen an was anderes denken, als an dich in diesem Snoopy-Pyjama. Vielleicht nur noch kurz zum Abschluss die Frage, gibt es da ein Foto von irgendwo, also jetzt nicht für die Öffentlichkeit, aber für mich vielleicht?
Was, vom Snoopy-Pyjama?
Ja, du in dem Pyjama, dass ich das mal sehen könnte?
Glaub nicht. Nee. Der ist ja jetzt auch weg.
Ja, aber manchmal hat man ja von alten Freunden noch Bilder. So dachte ich in der Art.
Kann mal gucken, aber ich glaube nicht.
Ach, schade. Sonst weißt du was, ich mache das einfach mit
Photoshop. Siehst du, jetzt bin ich an dem Punkt, Marie Kondo hin oder her, Magic Cleaning. Jetzt ist es wieder soweit. Hätte ich es nicht weggeschmissen? Hätte ich es dir jetzt zeigen können.
So, und jetzt
du triggerst damit den Punkt, den jeder hat, der nichts wegwerfen kann. Man kann es noch für irgendwas gebrauchen.
Wir haben
doch
jetzt
Foto schicken können.
Wir haben jetzt KI. Ich kann es einfach bearbeiten. Ich mache ein Bild, wie du in Snoopy-Bettwäsche, Unterwäsche.
Ja, genau. Wir können einen Aufruf machen an die Besties.
Ja, oder genau. Das macht jemand für uns. Das könnt ihr doch mal machen. Ihr schickt uns ein Foto, bitte. Ihr bearbeitet es einmal, wie Judith sich in Snoopy-Unterwäsche räkelt.
Nicht Unterwäsche. Nee. Stopp. Stopp. Da mache ich nie mit. In einem langen... Also das darf ein T-Shirt sein, aber es hat bitte eine lange Hose, Snoopy-Pyjama.
Und dann bitte auf und die Ariane Schlafcouch auch. Von der Tagesschau und im Hintergrund so Pferdebettwäsche. Das wünschen wir uns.
Das wünschen wir uns. Ein Prompt bei KI.
Ganz genau. Und dann haben wir jetzt eigentlich zum Abschluss nur noch einen kleinen Podcast-Tipp, ne?
Ja.
Und zwar sowas, was du für mich bist. Und zwar mein Mensch. Das ist nämlich der Podcast, den wir euch hier mal ganz von Herzen empfehlen möchten. Der ist zurück. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Es gibt ihn wieder. Und zwar, es gibt neue Geschichten über neue Begegnungen, die das Leben verändert haben. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten über Protagonisten und Protagonistinnen, die an einem Punkt im Leben sind, wo sie merken, das kann doch jetzt irgendwie noch nicht alles gewesen sein.
Und
ne?
Dann kommt jemand so. Und gibt dir einen Impuls und du machst was anders und wirst plötzlich ganz glücklich.
Zum Beispiel? Till zum Beispiel. In der aktuellen Staffel ist Till zum Beispiel, der durch eine Begegnung mit dem Menschenrechtler Rupert Neudeck merkt, dass er in der Welt noch richtig was bewegen kann. Oder es gibt José,
der heute nicht Schriftsteller wäre, wenn es da nicht seine Nachbarin gegeben hätte.
Oder Sophie, die in einer Sekte aufgewachsen ist, bis sie einen Menschen getroffen hat, der ihr gezeigt hat, dass ihr Leben auch noch anders aussehen kann.
Oder Judith, die in ihrem Snoopy-Pyjama auf Rügen sitzen würde, hätte sie nicht Ariana getroffen, die ihr den Flo vom Magic Cleaning ins Ohr gesetzt hätte und jetzt mit ihr einen Podcast macht.
Eine Geschichte findet da drin vielleicht nicht statt. Alle anderen hört ihr in Mein Mensch, dem Podcast. Ab dem 12. November geht es nämlich weiter. Jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Ja, und uns könnt ihr natürlich wie immer erreichen mit Feedback, entweder direkt bei Spotify oder ihr schreibt uns eine E-Mail an baburi@swr3.de. Oder über unsere Instagram-Seiten. Wir freuen uns auch auf eure KI-Bilder.
Oh mein Gott, wir sind so gut.
Ja.
Wir sind richtige Maschinen.
Ey, wir haben ein Thema geschafft. Wir haben ein Wunschthema vom SWR geschafft.
Und eine E-Mail-Adresse konnten wir auch.
Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr lieben Besties. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an baburi@swr3.de.
Das war Baburi und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Baburi und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.